In Spektren, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC Community.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Spektren. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich komme aus Österreich, bin 29 Jahre alt, weiß und probiere gerade eher Ihm-Pronomen.
Hallo, hier Noah. Ich bin Ace, demiromantisch, aplatonisch und für die Folge, wie gesagt, glaube ich, ganz interessant, auch demisensuell. Ich bin weiß, 37 Jahre alt, komme aus Sachsen-Anhalt in Deutschland und das sollte mir reichen.
Hi, mein Name ist Chris, ich bin 41, bin ein weißer Cis-Mann, demisexuell, grey aromantisch und ich wohne in Deutschland. Und einmal mehr haben wir als Gastperson die Alina bei uns. Alina, stell dich doch mal vor.
Ja, hi, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin Alina, Pronomen sie, ihr, und komme aus Karlsruhe. Ich bin 32 Jahre alt, weiß und lebe Polyamor und bin pansexuell. Außerdem arbeite ich als psychologische Beraterin und bin spezialisiert auf queer- und gendersensible Beratung und freue mich hier, die Folge nochmal mit euch sprechen zu dürfen.
Ja, wir freuen uns auch. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Und diese Folge für alle, die uns jetzt hören, ist der dritte und letzte Teil unserer Folge mit dem unter dem Titel Sexuell und oder sensuell, wie können wir Nähe zeigen? Genau, und heute wollen wir darüber sprechen, wie sich unser Ausdruck bzw. wie wir Nähe empfinden über die Zeit verändert hat in unserem Leben, aber auch, wo wir uns wünschen würden, Nähe anders zeigen zu können, wie sich die Nähe, die wir zeigen, in unterschiedlichen Beziehungsformen und Beziehungen unterscheidet. Genau, und dieses Thema eigentlich und diese Themen im Grunde. Aber ich würde sagen, dann lassen wir uns nicht mehr so viel Zeit, sondern fangen einfach mal an.
Dann steigen wir gleich mal mit der ersten Frage für heute ein. Und zwar ist das, wie hat sich das Ausdrücken, Empfinden von Nähe über die Zeit für euch verändert? Chris, fang du mal an.
Okay, ja, wie hat sich das bei mir über die Zeit verändert? Ich bin aufgewachsen in einem Freundeskreis, der irgendwie nicht sehr viel Nähe ausgedrückt hat. Ich glaube, wir haben uns teilweise zur Begrüßung die Hand geschüttelt, wenn überhaupt. Und dann gab es irgendwann mal einen Punkt, wo ein Kumpel von mir eine Freundin hatte, die bei der Begrüßung alle enthusiastisch umarmt hat. Das war komplett unerwartet für den Großteil des Freundeskreises, würde ich sagen, aber man hat sich dann irgendwann schon dran gewöhnt und das war irgendwie sehr angenehm und dann hat sich das so etabliert, dass das auch mit mehreren Leuten irgendwie möglich ist. Und das habe ich dann irgendwann auch bei meiner Familie angefangen. Es war auch sehr interessant zu sehen, als ich dann weggezogen bin von daheim und dann mal wieder die Eltern besucht habe, als ich dann meinen Papa umarmt habe, der kam da drauf auch überhaupt gar nicht klar erstmal. Und inzwischen hat sich das in der Familie irgendwie auch eingespielt, dass man sich zur Begrüßung, zur Verabschiedung mal umarmt. Und dementsprechend ist das dann auch für mich irgendwie in Beziehungen mit reingewandert, dass dann natürlich irgendwie Umarmungen wichtig sind. Dementsprechend ist das, also ich meine, ich habe tatsächlich eine 7-jährige Beziehung gebraucht, um zu lernen, dass mir körperliche Nähe wichtig ist. Und während dieser Zeit hatte ich sehr lang gedacht, dass quasi mir der Sex fehlt, weil das ist ja das, was so die Norm ist. Hey, jeder durchschnittliche Deutsche hat dreimal die Woche Sex oder sowas und das war halt bei mir nicht der Fall. Dann dachte ich mir, oh ja, okay, also das ist das, was mir fehlt, das muss es sein. Und im Nachhinein habe ich dann festgestellt, nee, es war einfach irgendwie Kuscheln, was halt abwesend war. Und dementsprechend war das irgendwie ein sehr großes Learning von mir, dass das was ist, was ich irgendwie brauche. Und das ist dann dementsprechend auch das, was ich in neue Beziehungen quasi mit reingenommen habe. Genau, dann wer möchte denn weitermachen?
Ich kann es versuchen. Also ich werde unter Garantie irgendwas vergessen und dann später ergänzen. Aber so im Allgemeinen, ich habe es glaube ich zum Teil schon gesagt und ich habe es ja auch in anderen Folgen auch schon mal so angeschnitten öfters, das Thema. Für mich war es ein sehr großes Thema, irgendwie Nähe zulassen, zu lernen oder mehr, ich weiß nicht, Nähe generell zu lernen und jetzt gar nicht nur körperliche Nähe, sondern auch mich zu öffnen oder Vertrauen zu schenken und Dinge zu teilen grundsätzlich. Fangen wir vielleicht mal damit an. Also das war für mich einfach so ein Prozess auch von Vertrauen lernen und abschätzen lernen und ja, mich selbst irgendwie auch verletzlich machen können, so. Was ja auch gar nicht so einfach ist, würde ich mal sagen. Oder zumindest für mich nicht, ich weiß es nicht. Das ist das eine und das Andere, wenn wir irgendwie von körperlicher Nähe sprechen, sind es für mich auch, ja, ist gar nicht, sind es auch zwei Themen eigentlich. Das eine war, dass ich halt eigentlich immer mehr Nähe hatte, als ich brauchte und oft auch mehr, als ich wollte, so bei Umarmung zur Begrüßung. Und vor allem, weil das oft ein sehr, also dort, wo ich war, einfach so ein sehr allgemeines Ding war in meiner Umgebung. Also jeder hat jeden versucht zu umarmen zur Begrüßung. Und ich war halt da viel selektiver oder ich habe dann irgendwann entschieden, das ist mir eigentlich alles viel zu viel und habe da sehr stark dann selektiert. Und das auch teilweise abgelehnt, was dann wieder Leute vor den Kopf gestoßen hat und so Sachen. Also diese Geschichte. Und dann aber auch mit der Zeit wieder so ein bisschen zu lernen, ja gut, und wo sind jetzt eigentlich die Leute, wo ich, wo Nähe aber gut tut oder so. Auch vielleicht in Form von Umarmungen, aber auch eben darüber hinaus, mehr körperliche Nähe, Kuscheln und so weiter. Und das zweite Thema bei mir dabei ist halt diese. Also die ganze Entwicklung auch in meiner oder in meinem Erleben von meiner Sexualität, wenn man das, also keine Ahnung, wie man das am besten ausdrückt, aber dadurch, dass ich mich sehr lange nicht für Sex oder Sexualität grundsätzlich in dem Sinne interessiert habe, weil das für mich sehr stark immer in einem romantischen Kontext stattgefunden hat, der mich aber abgestoßen hat, habe ich mich halt damit nicht auseinandergesetzt. Und in vielen Fällen dann war ich dann auch sehr so, ja gut, wenn das jetzt alles eben zu einer bestimmten Form von Sexualität führt, dann interessiert mich das eigentlich alles überhaupt nicht so. Dementsprechend hat diese Auseinandersetzung mit meiner eigenen Sexualität und vor allem auch von dem, eigentlich von dem Trennen von sexuellen und romantischen Gefühlen oder diesem Differenzieren von Sexualität und Romantik und verschiedenen Formen von Sexualität für mich auch gebraucht, um selber einen Zugang zur Sexualität zu finden oder wiederzufinden, je nachdem, für mich, glaube ich, eher generell mal zu finden und auch überhaupt zu sehen, ja, das ist nicht alles ein großes Ding und ich kann mich halt da selber darin auch finden, so. Und dementsprechend ist das dann auch immer wichtiger geworden für mich auch, also, beziehungsweise dementsprechend ist Sexualität jetzt halt auch eben ein Teil davon, wie ich Nähe ausdrücke, halt auch mit anderen Personen, was es vorher sehr lange eben nicht war.
Kann ich gleich noch was dazu sagen?
Oh, damn, ja.
Würde ich für mich genauso sehen, diese Erkenntnis, dass Sexualität irgendwie eine Form ist, um Nähe auszudrücken, ist bei mir dann auch im Retrospektive ein großes Ding, weil das halt tatsächlich dann für mich auch das Ding ist, mich möglichst nahe dem Partner zu fühlen und ihn möglichst irgendwie intensiv zu spüren.
Ja, und sich gegenseitig auch was Gutes zu tun und sich verletzlich machen und zu öffnen, ist ja auch ein großer Teil, also in meinem Erleben so. Was dann natürlich bei mir, also ich meine, ich habe das jetzt so schön in Themenblöcke gegliedert. Das greift natürlich ineinander, keine Frage. Ich kann jetzt nicht sagen, meine Erfahrung damit, mich zu öffnen und Nähe generell zuzulassen, stünde in keinem Zusammenhang damit, körperliche Nähe zuzulassen oder einen Zugang zu meiner Sexualität zu finden, beziehungsweise meine Sexualität zu bauen mit anderen Menschen und alleine, drückt es, glaube ich, besser aus. Ich mag dieses, also dieses Finden drückt es eigentlich gar nicht aus für mich, sondern es ist wirklich dieses für mich selber bauen auch. Also das verzahnt sich natürlich auch, weil ohne Vertrauen ist das für mich, also mag Leute geben, für die das voll drinnen ist, für mich ist es das eigentlich nicht. Also selbst wenn ich sexuelle Anziehung zu einer Person empfinde, dann sind vielleicht sexuelle Fantasien für mich drinnen, aber halt nicht eine gelebte Sexualität mit der Person, wenn ich ihr nicht vertraue, so. Und dementsprechend ist das natürlich auch alles zusammenhängend und durcheinander und so.
Ja, sowieso. Ihr merkt, ich habe mich jetzt hier so ein bisschen zurückgehalten. Wie hat sich das Ausdrücken, Empfinden von Nähe über die Zeit verändert? Das ist für mich eine richtig schwierige Frage, da ich jetzt mit 32 Jahren das erste Mal lerne, Nähe überhaupt gesund einzuschätzen und zu schauen, wo kann ich die zulassen, wo gebe ich die aber auch anderen. Denn jetzt so ein bisschen auszuholen, ich glaube, das habe ich auch in der letzten Folge schon mal ein bisschen angeschnitten, hängt so ein bisschen mit meinen Erfahrungen zusammen, um es abzukürzen. Ich lebe mit einem Trauma und unter anderem eben mit einem Entwicklungstrauma. Und da war so Thema Liebesentzug immer ein ganz, ganz großer Einflussfaktor. Und der hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Nähe zu tun. Ja, einmal die körperliche Nähe, einem Kind Sicherheit geben, trösten, beschützen, zu sagen, Mensch, du bist bei mir sicher, ich liebe dich ganz arg. das hat es bei mir so nicht so ganz gegeben. Und für mich ist dann, als ich älter wurde, dieses Nähezeigen irgendwann zu einer Form von Selbstwert geworden. Also so hat sich das bei mir psychisch dann entwickelt. So, wenn ich körperliche Nähe zulassen kann und vor allem andere mich körperlich nah haben wollen, dann ist das ein Feedback. Dann heißt es, dass ich gut bin. Ja, dass ich irgendwo wertvoll bin oder liebenswert. Und so habe ich ganz, ganz lange wirklich sehr sexuell gelebt, ohne das gesund getan zu haben oder das wirklich aus den richtigen Beweggründen gelebt zu haben. Und jetzt so nach und nach hat sich das dann komplett ins Gegenteil gekehrt. Also, dass nicht nur sexuelle Nähe für mich im Moment ganz, ganz schwierig ist, sondern auch körperliche Nähe. Also ich habe meine Partnerperson, mit der kann ich körperliche Nähe zulassen und mag die auch unglaublich gerne in Form von Umarmungen oder dass mir mal der Rücken eingerieben wird, irgendwie mit Creme oder so. Aber da hört es dann auch schon wieder auf. Ne? Da ist dann bei mir ganz schnell ein Threshold erreicht, wo ich sage, nee, jetzt wird's unangenehm. Und ich merke, dass ich da einfach noch wirklich viel zu tun habe mit mir selbst. Das mal einfach so ein bisschen zu ergründen, was ist denn das, was ich mich da unsicher fühlen lässt, wann setzt das ein quasi, wo sitzt der Trigger genau, dass ich den entschärfen kann und merke aber auch, dass ich dadurch, dass ich mich nach und nach bewusst mit dem Thema auseinandersetze, ja, sich da auch einfach Definitionen komplett geändert und vor allem auch erweitert haben. Also ich bin auch ganz bei dir, Finn, Thema Sexualität, Sensualität, Nähe, sich selbst mit aufzubauen, einfach nicht nur zu erleben, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, sondern bewusst Entscheidungen treffen, um sich seine eigenen Grenzen bewusst zu sein. Weil ich kann meine eigenen Grenzen nur dann wahren, wenn ich sie kenne. Und dazu muss ich mich damit auseinandersetzen. Also bin sehr gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Ich hoffe, das war jetzt hier nicht zu viel, nicht zu düster. Also, mir geht's gut. Ich bin happy. Es ist einfach nur ein großer Teil meines Lebens, an dem ich im Moment noch echt zu knabbern habe.
Es ist auch was man ständig erlebt, sage ich mal, so auf die eine oder andere Art.
Dann würde ich vielleicht noch kurz, ich hatte es ja noch nicht beantwortet, da auch nochmal dazu kommen. Ich habe jetzt die ganze Zeit, während ihr gesprochen habt, auch nebenbei überlegt. Also, mir wurde gesagt, seit ich mich erinnern kann, war ich kein Fan von körperlicher Nähe. Meine Eltern haben gesagt, dass ich das schon mochte, als ich ganz klein war. Aber seit ich denken kann, war Nähe für mich eher etwas, was ich über Dasein zeige, über Zuhören, über Helfen oder so. Im Teenageralter, meiner Freundinnengruppe, die ich dann hatte, hat das irgendwann auch angefangen mit dem zur Begrüßung drücken. Irgendeiner hatte das angefangen. Das war für mich am Anfang noch total komisch, weil ich nicht das Gefühl dafür hatte, wie umarme ich jetzt richtig und mich immer erst auf die Person einstellen musste. Aber mit der Zeit ging das. Aber das war für mich einfach, man macht das und na gut. Und so richtig angefangen mit körperlicher Nähe habe ich erst in der ersten Beziehung, aber da war das halt leider sehr mit Sexualität nachher verknüpft. Und daher habe ich es dann irgendwann nicht mehr gemocht. Und in der zweiten Beziehung, wo das Thema Sexualität rausgelassen wurde, habe ich dann festgestellt, doch, ich mag Nähe. Und ich habe für mich festgestellt, ich bezeichne mich nicht ohne Grund als demisensuell. Ich habe nur wenige ausgewählte Menschen, wo ich das wirklich mag, aber dann mag ich auch kuscheln, dann mag ich auch in den Arm genommen werden. Und wo ich es grundsätzlich mag, weil ich es auch gerade wieder sehe, bei Katzen. Also mit Katzen kuschle ich immer sehr gerne. Da tausche ich sehr gerne Nähe aus. Und wie gesagt, ansonsten.
Da schließe ich mich an.
Ja. Über Gespräche. Also wirklich und da sein und zuhören und miteinander sprechen. Und ich weiß nicht, man kann auch immer schön beisammen sein, finde ich, irgendwie Nähe rüberkommen lassen.
Ja. Ja. Für die Zuhörer und Zuhörer, die uns jetzt natürlich gerade nicht sehen. Ich werde heute von meinen zwei Katern sehr belagert und auch der Rest darf hier gerade zusehen, wie ich die ganze Zeit am Grauen bin, weil die gerade sehr nähebedürftig sind. Es wird wieder kühler, da kann man wieder Mama belagern.
Wollen wir zu den Antworten kommen?
Wollte ich gerade sagen, wir haben auch ein paar Antworten.
Ja, wir haben noch Umfrageantworten, stimmt.
Soll ich denn einfach mal anfangen mit der ersten Antwort?
Vielleicht die Notiz erstmal noch. Wir hatten uns nämlich aufgeschrieben, ein großer Teil der Antworten in der Umfrage bezog sich in irgendeiner Form auf Paarbeziehungen. Das wollten wir noch gerne mit erwähnen, aber dann kannst du gerne loslegen.
Okay, die erste Person, die geantwortet hat, hat geschrieben, vielleicht ist man vorsichtiger geworden, wem man Nähe geben möchte, aber mehr auch nicht. Das klingt nach einer Person, die schlechte Erfahrungen gesammelt hat vielleicht?
Ja, also auch dieses Vorsichtiger, als hätte die Person vielleicht unbewusst mehr gegeben, als er sie wollte.
Voll. Ich habe gerade überlegt, wie das bei mir war. Aber ich glaube, bei mir ist eher das Umgekehrte, dass ich sehr eng gesteckte Grenzen ein bisschen erweitert habe im Sinne von, ich weiß, dass diese Grenzen mal gut waren, aber sie waren vielleicht auch sehr, sehr eng und sind vielleicht nicht immer notwendig oder nicht mehr immer notwendig.
Ja, also ich kenne es von mir so ein bisschen in der Form. Also ich meine, ja, ich habe irgendwie, ich umarme mehr Leute, nachdem ich gelernt habe, dass Umarmungen irgendwie toll sind. Aber das beschränkt sich im Normalfall auch auf einen Freundeskreis und mit random Leuten funktioniert das irgendwie nicht. Da bin ich dann tatsächlich auch eher noch auf dem Zuwinken-Modus. Das klingt vielleicht awkward, sich gegenüberstehen und sich zuwinken oder zu gestikulieren.
Embrace the cringe.
Ja.
Ja, naja. Nee, ich meine ja auch mit Freunden. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre ich jetzt eine Person, die jede fremde Person irgendwie umarmt oder irgendwie jeder fremden Person irgendwie Nähe teilt. Das bin ich ja überhaupt nicht. Aber so im Vergleich zu einer Zeit, wo ich einfach mir wahnsinnig schwer getan habe, Leute in irgendeiner Form an mich ranzulassen, sei es jetzt halt auf einer Vertrauensebene grundsätzlich oder sei es noch mehr bei irgendwie bei körperlicher Nähe, hat sich da schon viel verändert für mich. Und auch, dass ich gelernt habe, Grenzen anders zu kommunizieren. Also ich habe halt viel mehr Leute, also viel aggressiver angepisst, sage ich mal. Was wohl mal notwendig war, also ich sage jetzt nicht, dass das keinen Zweck hatte oder dass das nicht auch ein, war ja auch ein gelerntes Verhalten oder war ja auch eine Reaktion, die ich hatte, aber die dann vielleicht auch in anderen Situationen später einfach nicht mehr notwendig war, beziehungsweise vielleicht auch eher nicht zuträglich mitunter, wo es einfach gereicht hätte zu sagen, hey, das will ich gerade nicht oder hey, ich hab Angst, dass wenn das ist, als nächstes das ist. Dessen müsste man sich halt auch bewusst sein. Dem war ich mir halt auch nicht immer bewusst. Aber das hat sich über die Zeit halt auch verändert, dass ich dann Bewusstsein dafür hatte und dann dementsprechend anders mit Dingen umgegangen bin oder gelernt habe, anders zu kommunizieren vielleicht auch und dann auch irgendwann in manchen Situationen vielleicht dann doch etwas mehr unter Anführungszeichen zuzulassen oder mich auch wohlzufühlen und zu entspannen. So. Egal jetzt, ob auf körperlicher oder auf andere Ebene.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich irgendwie klar wird, wo kann man sich reinfallen lassen und wo geht es gerade irgendwie nicht und dass man dann dementsprechend auch die Grenze kommuniziert und sagt, hier, das geht gerade nicht.
Voll genau. Und wenn wir jetzt annehmen, wenn wir die Antwort so interpretieren, dass das jetzt eine Person war, die vielleicht mehr Nähe gegeben hat, als sie wollte oder auch schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, ist es ja auch ein Stück weit, kann das ja auch eine gute Entwicklung sein, zu sagen, hey, ich kenne meine Grenzen jetzt besser, ich stecke das besser ab, ich kann das jetzt besser einschätzen, wem ich wirklich Nähe geben will und wem nicht. Es ist eine andere Fragestellung als bei mir, aber es ist halt auch eine absolut valide Fragestellung.
Das stimmt natürlich, ja, das macht Sinn.
Mich erschreckt auch immer wieder, wenn ich darüber reflektiere, wie viel Grenzüberschreitung gesellschaftlich einfach nicht nur toleriert, sondern geradezu schon erwartet wird. Ein Beispiel meiner Schwägerin in Spee, mit der ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, da freue ich mich sehr drüber, hat zwei kleine Kinder und ich finde diese Diskussion ganz, ganz schlimm, wenn es darum geht, dass die Kinder Nein sagen, dass die Kinder jetzt der Oma keinen Kuss geben wollen, ja? Oder dass die eben gerade nicht vom Cousin oder der Cousine vielleicht auch gewickelt werden möchten, ja. Auch so früh fängt schon Scham und Selbstsicherheitsgefühl an. Und wie gang und gäbe es ist, da zu sagen, Mensch, aber dann ist die Oma sonst traurig. So, wow, emotionale Manipulation am Kleinkind. Und dann wundern sie sich, dass sie später keine Grenzen setzen können oder nicht wissen,
Ja.
Wo die eigenen Grenzen überhaupt sind. Das fängt eben da schon ganz, ganz früh an. Und da bin ich auch immer sehr schnell mit so einer gefühlten Pulsader dabei, wenn ich sowas miterlebe. Und so ist es dann eben auch, dass ich meiner quasi Nichte, die jetzt nicht 3 ist, 2 ist sie noch, als die auf der Toilette war und die Mama ihr geholfen hat, ging es darum, dass ich kurz Hände waschen wollte, aber ich habe eben nicht die Mama gefragt, ob ich reinkommen darf, weil ich wusste, dass ich von ihr das Go habe, sondern ich habe die Kleine gefragt, so, hey, Name vom Kind, ist es okay, wenn ich reinkomme und mir die Hände wasche? Dann hat sie kurz überlegt gesagt, ja. Und so, okay, wow, guck mal. Gutes Beispiel, gutes Lernen. Aber ja, fängt eben schon so früh an und es wundert mich nicht, dass das bei uns in der Gesellschaft, in der Generation so ein wichtiges Thema ist und wo da die Wurzeln der Probleme liegen.
Voll, das ist ja auch bei dem Beispiel, das du gerade vorher genannt hast mit der Oma und dann ist ja die Oma traurig.
Ja.
Das ist ja auch so eine Verantwortung für die Gefühle einer anderen Person jetzt auf das Kind und seine Grenzen verschieben. Ich meine, die Oma ist ja hoffentlich ein erwachsener Mensch, dann ist sie halt mal traurig, sorry, aber damit wird sie ja hoffentlich umgehen können.
Genau, sollte man meinen, ne? Aber
also,
emotionale
I don't know.
Emotionsregulationskompetenz nicht so vertreten. Nicht so vertreten in der Gesellschaft.
Ich meine, also gerade bei sowas, ich denke mir halt, wenn mich wer nicht umarmen will und selbst wenn ich mich dann selber vor den Kopf gestoßen fühle oder, also ist bei mir jetzt wahrscheinlich nicht der Fall, weil gerade, weil ich mit dem Umarmen ja selber so ein Thema und Erfahrungen habe, aber wenn, es gibt ja durchaus andere Situationen, wo eventuell was ist, sein kann, wo ich mich kurz vor den Kopf gestoßen fühle. Dann ist das ja nach einer Stunde auch wieder gut. Also da komme ich ja damit klar, so in den allermeisten Fällen, schätze ich.
Und ich denke mir dann aber auch häufig, wenn eine erwachsene Person wirklich ein Gefühl von Traurigkeit empfindet, weil ein Kleinkind lernt, Nein zu sagen, ja gut, Digga. Dann sind da ganz andere Probleme hinten dran, ja. Vor allem denke ich mir dann so, du würdest es bei einem Erwachsenen nicht machen. Du würdest einen Erwachsenen, der bockig ist, der müde ist, der stinkig ist, würdest du nie dazu sagen, oh, jetzt musst du mir aber noch einen Kuss geben, ja. Aber bei einem Kind soll es dann in Ordnung sein. Also ist ein großes Thema für mich. Da bin ich sehr leidenschaftlich dabei.
Ja, ich finde es halt immer so, ich finde es halt spannend, weil das einfach was ist, was die Person, also selbst wenn das Gefühl mal empfunden wird, einfach selber regulieren können müsste oder lernen. Oder wo man eben meint, hätte das vielleicht gelernt. Aber okay, ja.
Wollen wir uns mal die nächste Antwort anschauen?
Jo, gerne.
Also, die Person hat geschrieben, seitdem ich auf mich selber achten und meine Grenzen respektiere, frage ich auch Personen, ob ich sie berühren, zum Beispiel umarmen darf, in Klammern Consent mit 2 Ausrufezeichen. Es schockiert mich ehrlich gesagt mittlerweile, dass das nicht normal für alle ist.
Das möchte ich unterschreiben. Schockiert mich mittlerweile auch, dass das nicht normal ist. Ganz bei der Person.
Ja.
Ja.
Bemühe ich mich auch oft, das zu machen, also auch zu fragen dann. Was können wir machen, dass das normaler ist, außer es selber zu machen? Gibt's was?
Ich glaube, an vielen Stellen.
Das, was wir schon tun. Wir sprechen drüber. Wir sind damit präsent. Ja. Wir handhaben das so in unserer Bubble. That's the power we have.
Hab mich da letztens auch was getraut, einer Person, die mir gerne in die Haare fasst, gesagt, dass ich das nicht schön finde und bitte vorher gefragt werden soll, ob ich das okay finde, dass du meine Haare um deinen Finger wickelst.
Was zur Hölle?
Hat ein bisschen erstaunt geguckt, aber hat geklappt.
Warum tun das Menschen?
Ich weiß nicht, die Person meint meine Haarfarbe, ich habe so rötlich-blonde Haare, finde die Person so schön, und aber ich, das heißt kein Grund, dass du mir mit dem Finger da in meinen Haaren rumwuselst, danke.
Das ist richtig, das ist voll übergriffig.
Vor allem...
Ja.
Ich bin etwas sehr irritiert, dass die Person das scheinbar öfters macht.
Ja, es war jetzt 2-3 Mal, aber trotzdem, es ging auf den Keks.
Ich meine, es wäre auch einmal nicht okay, aber...
Ja.
Like, you already did it. So, what are you still doing?
Die Person hat nicht darüber reflektiert, dass das, was die Person gerade gemacht hat, vielleicht nicht so cool war. Weiß auch nicht.
Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Erstaunen war, weil es ja nur Haare sind. Aber die hängen immerhin noch an meinem Kopf. Und
ja.
Ja, also gehören damit zu meinem Körper. Und damit möchte ich bitte darüber bestimmen, wer die anfassen darf, wann und in welcher Situation. Oder ob ich sage, nein, danke.
Ich reagiere in solchen Situationen gerne mit Fragen. Ja, ich erkläre nicht, sondern ich frage dann, ja, sind ja nur Haare. Wie meinst du das? So, okay, und was bedeutet das jetzt? Kannst du mir das genauer erläutern? Ja, es ist in dem Moment so ein bisschen schwierig, daran zu denken. Es regt die Menschen jedoch tatsächlich ein bisschen dazu an, zu reflektieren, wenn sie nicht super stinkig reagieren. Das habe ich natürlich auch schon erlebt, aber gut.
Nee, es war eher überrascht, als ich das gesagt habe, dass ich das nicht so cool finde. Wurde auch akzeptiert.
Kleiner Kommentar von mir noch, auch wenn sie nicht an deinem Kopf hängen würden, direkt. I'm sorry, aber ich will auch nicht, dass irgendjemand hier herkommt und auf meiner Weste rumzupft.
Ja, das macht die Person auch gerne.
Also, selbst wenn es nicht an deinem Kopf hängen würde, direkt. Es ist trotzdem sehr, sehr nah in deiner Privatsphäre, I guess. Und das ist ja jetzt auch nicht so, als hättest du das Verhalten irgendwie encouraged. Von dem her, like, wieso nimmt sie an, dass sie das mehrfach machen kann oder dann nochmal oder I don't know.
Da habe ich eher positive Erfahrungen gesammelt anscheinend. Also ich habe tatsächlich schon mehrere Leute getroffen, die mich irgendwann mal gefragt haben, ob sie denn mal durch meinen Bart streichen dürfen. Und das fand ich irgendwie total süß. Und dann dachte ich, und dann war die Reaktion oft ein, also ich habe es denen erlaubt, und dann war die Reaktion oft ein, oh, der ist ja total weich. Das war dann immer so überrascht. Und ich dachte, okay, cool, dann habe ich gerade Bartaufklärung betrieben, dass das nicht kratzig ist.
Ich glaube, der Unterschied ist, du wurdest gefragt.
Ja, genau.
Ja, genau. Also das, deswegen meine ich positive Erfahrung. Also ich wurde da immer gefragt. Da war bisher noch keine Person irgendwie übergriffig. Finde ich interessant.
Entschuldigung, nee, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich es auch ein paar Mal erlebt habe, wenn ich mir die Haare frisch abrasiert habe, dass irgendwer der Meinung war, er muss jetzt den, keine Ahnung, den Flaum, den ich am Kopf habe, anfassen. Also, nö, nicht so richtig.
Noch so ein Beispiel sind ja Babybäuche. Wenn die Menschen da direkt an die schwangere Person gehen, so, oh, Baby, so, wow, okay, super intim, super übergriffig.
Damn, ja.
Und mich würde aber auch wirklich interessieren, Chris, vor allem jetzt nach deiner Erfahrung, da fände ich mal so eine Metastudie spannend, ob sich das wirklich gravierend unterscheidet im Erleben von männlich gelesenen Personen und weiblich gelesenen Personen. Ich habe es nämlich bis jetzt nicht als so stark unterschiedlich gesehen, weil gerade im Bereich Sexualität und alles, was da aus der patriarchalen Ecke kommt, natürlich auch den männlich gelesenen Personen schadet. Nichtsdestotrotz, wie viel wird vielleicht selbstverständlich als einvernehmlich verstanden, je nachdem, wie ein Mensch gelesen wird. Das würde mich echt mal interessieren. Muss mal gucken, ob es dazu Studien gibt.
Wäre interessant. Also es ist jetzt, mir jetzt nicht super oft passiert, aber so ein paar Mal ist mir, also so ab und zu ist mir das schon, kam das schon vor.
Ich hatte auch so als Teenager so ab und an, als ich noch längere Haare hatte, hat mir auch ab und an irgendwie mal Leute, also reingegriffen irgendwie. Ja, naja, irgendwie wollten Leute dann irgendwie, also ich weiß noch das eine Mal, aber da habe ich dann zugestimmt, da wollte eine Person unbedingt die Haare flechten. Ich habe der Person von Anfang an gesagt, dass das mit meinen Haaren keinen Zweck hat, weil die sind so fein und seidig, die lösen sich aus allem. Die hat irgend so eine komplizierte Flechtfrisur gemacht und nach einer halben Stunde hatte sie sich schon wieder aufgelöst. Ohne 10 Kilo Haarspray hält bei mir nichts. Ja, aber keine Ahnung. Also ich hatte irgendwie mit meinen Haaren schon öfter Leute, die da irgendwie Interesse dran hatten. Aber die meisten, also die weiblich gelesene Person haben gefragt. Das war eine männlich gelesene Person, die das jetzt, wo ich vorhin von erzählt habe, die einfach reingegriffen hat, ohne zu fragen.
Passt vielleicht gerade nur so peripher zum Thema, aber wenn wir von Haaren sprechen, es sind doch Haare generell so ein bisschen, also zumindest in meiner Erfahrung ja auch so ein bisschen Thema von übergriffigen Fragen. Also was mir richtig oft passiert, ist, dass mich Leute zum Beispiel gefragt haben, warum ich mir die Haare abrasiere und warum ich sie mir nicht lang wachsen lasse. Besonders dann, wenn sie mich mit längeren Haaren gar nicht kennen. Wo ich mir auch immer denke, okay, sehr interessante Frage. Also weißt du, so, das ist dann die Frage, die mir gestellt wird, gerne öfters und dann mit dem Zusatz, ja, wäre halt schön. Why do you care?
Wow.
Aha.
Okay, von was für einer Personengruppe kommt so eine Frage? Alte Cis-Männer?
Unter anderem, ja.
Okay.
Aber nicht nur, tatsächlich auch von Frauen.
Okay.
Allerdings die eine Person, die wirklich übergriffig kommentiert hat, von der ich allerdings wusste, dass sie eigentlich der Meinung ist, Frauen sollen lange Haare tragen, die hatte damals, als ich dann doch noch mal lang gewachsen habe lassen, kommentiert sogar, dass ich jetzt ja viel, viel besser ausschaue mit langen Haaren. Ja, das war ein älterer Cis-Mann. Das haben mich ein paar Mal auch ältere Männer gefragt, ja, aber tatsächlich auch Frauen hin und wieder. Und dann manchmal auch Jüngere. Also es kommt von allen möglichen Leuten eigentlich. Aber es kommt oft von älteren Männern, ja.
Also ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, dass die quasi die verzweifelt versuchen, in irgendwie das standardgeschlechtliche Rollenbild irgendwie reinzupressen, wenn sie dich irgendwie weiblich lesen und dann sagen, nee, das funktioniert nicht, da müssen auch die langen Haare dazu oder sowas. Aber, also.
Genau, sonst kann ich dich ja gar nicht in die Schubladen stecken, die ich zu Hause habe.
Ja, also dieses, das wäre ja so schön, das wäre oder das wäre doch schöner oder warum machst du es nicht einfach mal oder warum probierst du es nicht aus, das kommt dann schon eher von älteren Leuten, aber ich denke mir noch immer, wie bist du auf die Idee gekommen, dass ich das nicht schon mal getan habe? Und selbst wenn nicht, warum müsste ich? Na gut.
Ja, aber das kenne ich in anderer Weise auch so ein bisschen. Ich hatte, als Kind und auch als Teenager und auch Anfang 20, ich hatte immer einen Pony. Und mir haben die Leute gesagt, du musst einen Pony tragen, weil ohne Pony siehst du nicht gut aus. Und ich hatte aber irgendwann keinen Bock mehr auf den Pony und ich habe gesagt, ich lasse ihn das rauswachsen. Das war ein Kampf, wie viele Leute, weil das sieht ja eine Zeit lang, sieht das doof aus, wenn das so rauswächst, wie viele Leute mir immer wieder sagen, und ich finde, so schlecht sieht das jetzt ohne Pony gar nicht aus. Also, aber das war auch echt ein Krampf von allen Seiten, kam immer, du musst einen Pony tragen, das kannst du doch nicht, das sieht doch blöd aus, wenn du das jetzt so rauswachsen lässt, das geht doch nicht. Weil ich auch gedacht habe, das sind meine Haare. Oder auch beim Friseur, wenn ich...
Was haben die für Probleme?
Ja, auch beim Friseur, wenn ich sage, einfach nur Spitzen schneiden, einfach, ich will da jetzt keinen großen, komplizierten Kram machen. Ich verstehe das auch immer nicht.
Oh Gott, darf ich nochmal meine Friseurgeschichte erzählen, weil Alina sie noch nicht kennt?
Ja, bitte.
Ich habe einmal versucht, also ich rasiere mir die Haare normalerweise selber. Aber das zweite Mal, dass ich, also beim allerersten Mal hat sie mir meine Mutter abrasiert. Und beim zweiten Mal habe ich versucht, sie mir beim Friseur ohne Aufsatz abrasieren zu lassen. Mit dem Effekt, dass ich sicher 10 Minuten gefühlt länger mit der Friseurin darüber diskutiert habe. Ja, ich möchte die Haare ab. Ja, ich hätte sie gerne ohne Aufsatz abrasiert. Und nein, ich will nicht stehen lassen. Oh. Ich habe sie mir nie wieder beim Friseur rasieren lassen danach.
Finn, ich hatte die Diskussion nur, weil ich die Haare von, sagen wir mal, über die Schulterblätter auf Schulterlänge abschneiden lassen wollte, die Diskussion. Das geht doch nicht und diese schönen roten Haare, das kannst du doch nicht machen. Doch, kann ich. Also, ich wollte sie nur auf Schulterlänge abgeschnitten haben, nicht mal ganz, nicht mal abrasiert wie du. Und das war schon eine Katastrophe. Aber sie hat es dann gemacht, aber das war auch eine
Diskussion. Ja, die hat es auch gemacht, aber es war halt sehr... sehr widerwillig. Und ich, also, ich komme hierher, ich bezahle dafür, dass sie mir die Maschine hier ansetzen und da ein paar Mal drüber fahren. Also ich meine, mir ist schon klar, dass das Arbeit ist. Ich mache es ja selber auch. Aber also bitte tun Sie das.
Wow.
Ich finde es ja in Ordnung, wenn unerfahrene Menschen nachfragen, so hey, bist du dir da sicher? Ich bin gerade selbst unsicher und möchte nicht, dass du was tust, was du hinterher bereust. Und wenn dann aber trotzdem nochmal ein Ja kommt, ich bin mir sicher, bitte machen, dann hat er auch einfach ein Okay zu kommen. Also das ist gar nicht deren Position, das ist von niemandem. Das ist eine Art und Weise, in Frage zu stellen.
Gegen die Nachfrage habe ich ja auch nichts, aber eben dieses Diskutieren.
Ja,
das
und die wertende
sein.
Nachfrage. Ja. Ne? Nicht dieses so das Kindliche, ja. So warum hast du die Haare kurz? Ja, das Kind hat halt keine Person in
ja,
seinem
ist
Umfeld,
mir wurscht.
Die sich weiblich definieren zum Beispiel, aber eben die Haare kurz tragen, ganz klar. Aber wie mit den älteren weißen Cis-Männern, ich habe einfach so direkt ein Bild im Kopf, ne? Da ist ja immer so eine Wertung dabei. Da ist die Frage ja keine Interessensfrage, sondern eine Kritik. Nee,
ja.
Nee. Da habe ich die Leute aber auch gut geschockt. Kannst du dich erinnern, Chris?
Als du mal verkündet hast, du lässt dir jetzt deine langen Haare abrasieren und spendest die. Ja.
Also ich hab richtig, richtig dickes Haar. Das ist das eine, wo ich wirklich dankbar für meine Gene bin. Meine Haare sind unkaputtbar und ich habe viel Haar und ich habe langes, gesundes Haar. Und mir gingen die Haare wirklich fast bis zum Steiß. Und dann habe ich mir 4 Zöpfe geflochten. Und hab die Maschine angesetzt und hatte einen Buzzcut. Und ich hab's gefeiert. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Ja.
Mein Gedanke dazu war auch einfach nur, das ist so Alina, das passt schon.
Nee, das Problem ist halt echt die Wertung und dann dieses Ja, aber es wäre halt anders schöner, wo ich mir dann denke, so, like, mich interessiert doch nicht, was du anders vielleicht schöner fändest.
Ja. Yeah.
Das ist ja absolut nicht meine Bewertungsgrundlage.
Vor allem ist das auch nicht die Aufgabe.
Ja.
Genau. Ganz genau.
Aber gut.
Ist nicht die Aufgabe von Haaren, schön zu sein.
Für andere.
Deren Augen.
Anyway, wir haben noch eine Umfrageantwort. Wenn wir diesen Diskurs hier jetzt mal schließen, würde ich die vorlesen.
Die Podcast im Podcast?
Ja. Exkurs Ende. Jedenfalls hat uns eine Person noch geschrieben, seit ich weiß, dass ich Ace bin, kann ich die Nähe unbeschwert genießen, weil ich nicht mehr den Druck habe, dass es in Sex übergehen muss.
Das kann ich so bestätigen in meiner zweiten Beziehung. Ich wusste zwar noch nicht, dass ich Ace bin, aber nachdem ich dann verstanden habe, hey, wir können Nähe miteinander austauschen, ohne, also auch körperliche Nähe, ohne Sex zu haben, das war so schön. Also, das war toll. Da war wirklich der Druck, Sex performen zu müssen, weg. Das war einfach klasse.
Schließe ich mich an.
Voll, wir haben ja im letzten Teil der Folge auch schon drüber gesprochen, wie das ist, dass halt Gefühl, Sensualität oder Kuscheln, körperliche Nähe auf Sex hinausläuft und das auf eine ganz bestimmte Art von Sex und eben auch im Orgasmus, so in einem Bild. Und dass wir in dem Bild eigentlich super viel problematisch finden und dass es uns eigentlich auch gut tut, diesen Druck auch mal rauszulassen, so.
Ja.
Und zwar jetzt nicht nur, also sicher nicht nur Personen auf dem asexuellen Spektrum, sondern vermutlich den meisten Menschen. Weil also da ist ja auch ein sehr hoher Performance-Druck dann dabei und ein Druck, dass es super toll ist und ein Druck, dann auch einen Orgasmus zu haben und was auch immer noch. Und einfach mal Nähe zu genießen, ist wahrscheinlich auch eher das, was dann viele Bedürfnisse auch mal deckt und dann, ich schätze, dann gehen auch andere Dinge mitunter auch mal besser, wenn sie nicht immer sein müssen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den Exkurs jetzt noch weiter aufmachen muss.
Das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon angeschnitten.
Voll.
Ja, auch über die Ecke von Tantra, was wir da erwähnt hatten, glaube ich.
Ja, stimmt.
Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Wo würdet ihr euch für euch selbst wünschen, Nähe anders zeigen zu können?
Weil ich keine Ahnung habe, würde ich einfach mit den Unfrageantworten anfangen. Nee, ich muss noch ein bisschen nachdenken, aber uns wurde zum Beispiel geschrieben, sensuelle Nähe zeigen können, ohne den Zwang zu spüren, weiterzugehen, um der Norm zu passen und Standards zu erfüllen. Das sagt, glaube ich, auch relativ viel auch über Normen aus und über Vorstellungen, die wir haben. Finde aber auch in der Formulierung, also in diesem Weitergehen, als gäbe es eine Progression, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, da ist ja auch nicht nur eine körperliche Aussage oder eine psychologische Aussage, sondern da ist ja auch eine gesellschaftliche und damit auch politische Aussage. Nämlich dieses, und nicht um in die Norm passen zu müssen und Standards zu erfüllen. So, das heißt, wir haben neben Empfindungen und Wahrnehmungen und Definitionen noch einen ganz anderen Druck, nämlich den gesellschaftlichen, den politischen. Und der kann da eben auch noch mal ganz schön Feuer reingeben in die eine oder andere Richtung, wenn wir uns dessen bewusst werden, wie auch eben die beantwortende Person hier.
Voll. Ich verstehe auch voll, warum es so formuliert ist, wie es formuliert ist, weil es eben die Formulierung ganz viel auch spiegelt von diesen Normen und Vorstellungen und gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Aber ich denke mir doch, also wir haben ja relativ viel, ja in den ersten Teilen der Folge auch darüber geredet, wie man das eigentlich ganz schwer abgrenzen kann oder ganz schwer so genau bestimmen kann oder genau definieren kann. Und ich denke mir hier, weil ich das so sehe, diese Vorstellung, dass es halt ein Weitergehen gibt von etwas, irgendwie dem Bild so ein bisschen widerspricht, das ich jetzt habe, einfach von unserem Thema auch so ein bisschen. Also von Artennähe zu zeigen, weil ich halt nicht glaube, dass es eine Richtung oder einen Weg gibt oder ich mir wünschen würde, dass es nicht so gesehen wird, vielleicht, aber es doch eben ganz klar so ist, dass wir gesellschaftlich bestimmte Bilder haben.
Das kann man natürlich auch in die andere Richtung sehen, ne? Dass die Art, wie man Nähe zeigt, dann von dem Gegenüber durch gesellschaftliche Standards schon wieder falsch interpretiert werden könnte. Und dadurch dann vielleicht auch eine Erwartungshaltung entsteht, dass es in irgendeiner Form in Anführungszeichen weitergeht.
Ja, das ist ja auch oft öfters Thema, würde ich sagen.
Genau.
Mir ist tatsächlich für mich selber gerade eingefallen, wo ich mir manchmal wünschen würde, Nähe anders zeigen zu können. Und zwar, wenn ich merke, dass eine eng befreundete Person, dass es der nicht gut geht, und die Person eigentlich gerade eine Umarmung bräuchte. Ich kann das aber nicht besonders gut. Ich kann mich zwar mal umarmen lassen, wenn die Person das braucht, aber ich kann irgendwie nicht so gut umarmen. Und das würde ich mir manchmal wünschen zu können. Was ich aber kann, ist da sein und zuhören, und das hat auch schon oft geholfen. Aber es gibt so Momente, wo ich denke, es wäre schön, wenn ich einfach die Person in den Arm nehmen könnte, wenn ich sehe, dass sie das braucht.
Oh, das ist gut, ja. Da würde ich mich anschließen. Das geht mir ähnlich. Bei mir braucht es irgendwie bestimmte Personen, bei denen das geht. Ja, bestimmt auch schon erzählt. Und bei anderen Personen, da versuche ich dann einfach da zu sein, weil das dann für mich auch irgendwie was ist, wo ich mitempfinden kann, wenn es der Person nicht gut geht und ich dann schon irgendwie das Bedürfnis habe, dafür zu sorgen, dass sie in irgendeiner Form Trost erfährt oder so. Aber wenn es halt nicht mit einer Umarmung geht, dann hilft hoffentlich auch einfach ein Zuhören und Dasein.
Das ist, denke ich, je nach Situation auf jeden Fall schon mal ein Anfang, vielleicht in manchen Fällen. Oder ein Anfang klingt wieder so, als wäre es nicht vollwertig. Das meine ich nicht. Formulierungen sind schwierig. Es ist auf jeden Fall schon, also je nach Situation kann das ja auch voll passen für eine Person. Ich glaube, ich bin ja auch eher sehr selektiv, was jetzt körperliche Nähe angeht oder sensuelle Nähe so in dem Kontext von der Folge. Aber ich glaube, ich würde manchmal auch gerne mehr danach fragen können wollen, so. Also die andere Richtung jetzt in manchen Fällen, weil ich glaube, dass mir, also auch, ich habe es sicher auch schon gesagt, ich habe schon oft mehr Nähe, als ich insgesamt so bräuchte. Aber das heißt ja nicht, dass ich in einer bestimmten Situation immer die Nähe habe, die ich brauche. Und ich kann jetzt nicht spontan sagen, wann das zum letzten Mal der Fall ist oder war, weil so oft passiert das jetzt auch nicht. Also ist eher so ein seltener Fall. Aber ich glaube, wenn ich so eine Situation habe, wo ich mir Nähe, vielleicht auch Trost oder irgendwie etwas wünsche in dieser Form, und ich habe das schon manchmal gemacht, dass ich dann Leute auch gefragt habe nach, hey, ich bräuchte gerade eine Umarmung, ging das oder so. Aber ich glaube, es wäre schön, das manchmal mehr zu können, da besser drüber sprechen zu können auch vielleicht in Situationen, wo jetzt andere Leute anwesend sind, I guess. Ich glaube, das hat dann aber auch viel damit zu tun, wie wir normalerweise gesellschaftlich über körperliche Nähe sprechen, wie wir sie interpretieren und wie wir eben irgendwie nicht gelernt haben, danach zu fragen in bestimmten Kontexten oder eben außerhalb von bestimmten Bildern.
Das nachfragen können, da gebe ich dir recht, das würde ich auch gerne besser können. Es war bei mir aktuell nur eine Person, wo ich das wirklich möchte, aber auch, dass ich das schaffe, besser die Person nachzufragen, dass ich das gerade gebrauchen könnte. Ich meine, die sieht das auch, aber ich möchte das üben. Wollen wir vielleicht noch eine Antwort vorlesen?
Ja, sicher. Mach mal.
Die nächste Antwort, die wir bekommen haben, ist: Ich wünsche mir häufig, bei Umarmungen mehr zu spüren.
Es hat in mir so ein bisschen die Frage ausgelöst gerade, oder löst in mir ein bisschen so die Frage aus, wie spüre ich denn Umarmungen überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil auch aus meiner Perspektive stellt sich da die Frage, ist es jetzt körperlich gemeint oder ist es emotional gemeint? Ja, möchte ich oder möchte die Person bei einer Umarmung die gerne intensiver wahrnehmen können, die mehr genießen können, also auf mehreren Ebenen? Oder geht es wirklich darum, so Mensch, okay, ich umarme jetzt die Person, weil es die gesellschaftliche Norm sagt, dass es in dieser Situation gerade angebracht ist, aber irgendwie bringt es mir nichts und ich würde es auch gern so schön empfinden können wie die anderen. Ja, das sind ja so zwei verschiedene Blickwinkel. Ich finde es aber ganz interessant, gerade weil wir uns auch in der Vorbereitung auf den Podcast über das Thema Anhedonie unterhalten hatten. Nochmal zum Abholen. Anhedonie ist vor allem eine Folge von psychologischen Problemen, Depressionen, auch schizophrenen Episoden, die aber auch aus Traumafolgestörungen entstehen können, dass es wirklich zu einer körperlichen, auch emotionalen Abstumpfung kommt. Das ist wie so häufig, it's a spectrum. Ja, also das kann in nur ganz bestimmten Situationen auftreten, das kann bei nur ganz bestimmten Menschen auftreten, es kann aber auch das Leben in seiner Gänze tatsächlich sehr beeinflussen. Und auch da finde ich es wieder spannend, so Mensch, woher kommt denn eigentlich so die innere Lust oder Unlust, der innere Antrieb nach mehr Körperlichkeit oder auch nach weniger Körperlichkeit? Ich möchte damit nicht sagen, dass ich behaupte, generell sind irgendwo Menschen auf dem ACE- oder ARO-Spektrum zu pathologisieren. Das nicht. Ja, nur wenn es so von der Person selbst in Frage gestellt wird, so Mensch, ich würde da eigentlich gern mehr spüren, dann denke ich, dass es da auch sehr interessant sein kann, okay, woher kommt dieser Wunsch und war das mal anders?
Ja, das sind interessante Fragen, also ich glaube, das kann dann vor allem die Person selber beantworten. Für mich selber, wenn ich so drüber nachdenke, über eben, wie fühle ich überhaupt Umarmungen, ich habe so selten den Wunsch, mehr zu spüren, aber ich glaube, ich habe manchmal den Wunsch, oder wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht manchmal gut sein könnte, mich mehr entspannen zu können in der Situation so. Weil, wie gesagt, ich bin sehr selektiv mit Leuten, die ich umarme, mit Leuten generell, wo ich irgendeine Form von körperlicher Nähe teile. Das sind sehr ausgewählte Leute im Grunde, je nachdem, was es jetzt ist. Aber manchmal, oder wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir, was, wenn ich mich mehr entspannen könnte? Oder wenn es nicht so, oder vielleicht, wenn es vielleicht auch einfacher wäre, sich zu entspannen in so einer Umarmung oder in diesem ganzen körperliche Nähe-Thema so. Was jetzt nicht heißt, dass ich mich nie entspanne. Natürlich entspanne ich mich auch, aber also auch wenn ich mit Leuten Berührungen teile oder körperliche Nähe oder Zärtlichkeit oder was auch immer, dann you name it. Aber es ist halt schon was, wo ich merke, dass ich insgesamt, glaube ich, eine größere Anspannung drauf habe, wenn das Sinn macht.
Genau, also da hätte ich dich jetzt nachgefragt. Das ist nämlich genau der Punkt, müssen wir oder müsst ihr oder müssen sich Ace und Aro-Menschen einfach mehr entspannen oder schauen wir mal hin, dass da einfach eine viel größere Anspannung da ist, als jetzt bei Menschen, die das nicht so empfinden, die aber vielleicht auch keine Entspannung in der Umarmung erleben, sondern für die ist das vielleicht so lapidar wie ein Händeschütteln, ja. Und auf einmal hat man nicht mehr so die Gewichtung dabei, so Mensch, was muss ich jetzt eigentlich da tun, um das besser aushalten zu können? Ja, weil das soll es ja letztendlich nicht werden.
Voll. Nur um es zu verkomplizieren, was meine Erfahrung ist. Ich finde es gerade ganz spannend, dass es ja durchaus Situationen gibt, wo ich das Gefühl habe, ich bin bei bestimmten Formen oder bei manchen Formen von Sexualität in manchen Fällen entspannter als bei so einer Umarmung. Just to say it. Es mag an mir liegen. Aber nee, ja, klar. Also ich glaube nicht, niemand muss sich entspannen, so denke ich. Und das kann auch nicht der Anspruch sein an Acebacks, sich in einer bestimmten Form von körperlicher Nähe zu entspannen, was auch immer es ist. Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, entspann dich bei Mund-zu-Mund-Küssen, dann würde ich weiß nicht, wahrscheinlich sagen, verpiss dich oder so.
Das wäre der beste Weg, sich nicht zu entspannen.
Nee, da geht's ja mehr um die intrinsische Motivation, ja, wenn
und halt in meinem Fall um ein Abstoßungsgefühl. Also, ich find's halt wirklich nicht sehr angenehm. Es ist, da kommt dann...
Dann musst du aber auch kein Entspannungstraining machen. Dann darfst du das einfach unangenehm finden.
Da kommt dann einfach auch sowas wie Romance Aversion ins Spiel und so. Genau, darum sage ich halt, das kann halt nicht der Anspruch sein an Acebacks, zu sagen, ja, du musst dich jetzt bei allem irgendwie entspannen oder so, dass du es ertragen kannst oder dass du es besser ertragen kannst oder wenn du einigermaßen gut klarkommst, so, dass du es dann auch noch toll findest, wenn du es vielleicht nicht toll findest. Das kann irgendwie nicht der Anspruch sein, den wir haben an Personen, weil wenn wir diesen Anspruch haben, glaube ich auch nicht, dass die Person so schnell entspannter wird. Ich glaube eher, dass das zu mehr Anspannung führt, um ehrlich zu sein.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Aus Erfahrung kann ich sagen, grundsätzlich, wenn mir jemand sagt, du musst dich jetzt einfach nur mehr entspannen, dann führt das zum genau dem Gegenteil. Dann entspanne ich mich nicht mehr.
Das ist ungefähr so, als würdest du einer Partnerperson sagen, jetzt beruhig dich doch mal. Ja. Nicht einmal in der Existenz der Menschheit ist das
jemand
ausgegangen.
Nimm das doch nicht so ernst.
Ja. Jetzt hab dich mal nicht so.
Yes, genau das.
Was so kleine, zarte Worte für Riesentraumata auslösen können, ich sag's euch.
Aber hey, wir sind hier eine Gruppe, die sich dessen sehr bewusst ist, sonst wäre es nicht jedem was eingefallen von diesen Sätzen.
Ja. It's funny, because it's true.
Ist es. Es ist sehr wahr, also.
Was haben wir denn noch für Antworten?
Ich habe hier eine Antwort, die ich sehr schön finde auch. Und zwar wurde uns geschrieben, ich würde gerne anderen Menschen öfter sagen können, wie wichtig sie mir sind und dass ich sie wertschätze. Und ich würde mir wünschen, dass ich offener damit umgehen kann, dass zu sprechen nicht meine bevorzugte Kommunikationsart ist.
Mhm.
Ich kann, finde ich, sogar vor allem den ersten Teil sehr nachvollziehen.
Ja, vor allem, wenn wir uns die Labels, die die Person dazu geschrieben hat, nochmal angucken.
Ah ja.
Wir haben eben einmal die queeren Labels, die Person sieht sich selbst als queer, Aro-Ace, nicht binär, trans. Und die nicht queeren Label sind autistisch und neurodivergent. Da springe ich ja gleich wieder wie so ein Duracell-Häschen auf, weil das sind meine Steckenpferde. ASS und neurodivergent. Super spannendes Thema. Ja, aber erzählt ihr erstmal.
Nee, ich glaube auch. Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass ich eigentlich oft gerne anderen Menschen mehr sagen würde oder mehr sagen würde, wie wichtig sie mir sind oder dass sie mir wichtig sind oder dass sie irgendwas Wichtiges gerade beigetragen haben zu meinem Leben vielleicht auch oder wie auch immer. Aber dass das oft ganz schwierig ist und ich weiß nicht, es macht also zum einen kommt da so das Thema, dass es mich natürlich selber auch verletzlich macht, so, aber gleichzeitig auch dieses, es gibt einfach ganz, ganz oft auch nicht so das richtige, nicht so richtigen Skript dafür. Und ist jetzt nicht so, als wäre ich so absolut, hätte ich so absolut keine Erfahrung damit, off-Script zu gehen bei sowas. Habe ich ja auch schon gemacht, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Und ich glaube, es ist auch nicht so, oder in nicht in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und so, so normalisiert zu sagen, hey, du bist mir voll wichtig oder du hast gerade das und das zu meinem Leben beigetragen oder ihr habt gerade das und das zu meinem Leben beigetragen und ihr seid mir voll wichtig oder wie auch immer. Oder dann auch irgendwie, dass vielleicht über dieses ihr seid oder du bist mir voll wichtig oder du hast diese wichtige Position für mich gerade in meinem Leben, über diese Worte hinauszugehen und das, also dort endet's ja eigentlich nicht. Also, oder zumindest ist das ja nicht am Ende nur das, was ich, oder das erfasst, finde ich, nicht ganz das, was ich der Person dann sagen möchte in den meisten Fällen. Und da dann mehr dazu zu sagen und vielleicht die Worte zu finden, das zu kommunizieren und gleichzeitig, also einerseits es richtig rüberzubringen und andererseits, dass es dafür, was es dafür ein Skript gibt oder eben nicht gibt, das finde ich ist schon so ein Struggle. Und ich appreciate dann diese Antwort auch sehr, dass wir jetzt bei einer anderen Form von Nähe sind.
Ja, ich finde die Antwort auch ganz, ganz spannend. Und ich finde es auch super wichtig, was du gesagt hast, weil da sind wir wieder in der Diskussion, was ist denn eigentlich Nähe? Da sind wir zwar immer noch im Bereich sexuell, sensuell, klar, aber da merken wir auf einmal, hey, wow, Nähe geht auch ganz anders. Ja, geht auch nonverbal, geht auch anders kommunikativ und auch gar nicht körperlich. Und was mir hier jetzt so auch als erstes mit eingefallen ist, ist, habt ihr schon mal vom aktiven und vom passiven Wortschatz gehört?
Nein. Sagt mir ein bisschen was, aber vielleicht erklärst du es nochmal.
Kommt eigentlich aus der Entwicklungspsychologie. Ich fand das ganz spannend. Beim ersten Studium war ich eine ganze Weile in einer bilingualen Kita als pädagogische Assistentin dabei und da durfte ich wirklich am Menschen quasi lernen. Und zwar stell dir vor, du hast ein Kind vor dir sitzen, es ist am einfachsten mit einem Kind zu erklären und du stellst drei Spielsachen vors Auto, irgendwie eine kleine Ente, vor das Kind eine kleine Ente, so ein Spielzeugauto und einen Becher und dann hebst du die Ente hoch und fragst das Kind, was ist das? Und das Kind guckt dich an und sagt, nüscht. Gar nichts. Und da würde jemand, der nicht geschult ist oder der nicht da ein bisschen weiterdenkt, sagen, ja Mensch, das Kind weiß entweder nicht, was es ist oder kennt das Wort Ente nicht. Wenn du es aber wieder hinstellst, die Ente, und dann das Kind fragst, was ist denn die Ente? Oder was ist das Auto? Oder was ist der Becher? Und dann kann das Kind da ganz eindeutig drauf zeigen. Und das ist ein super Beispiel für aktiven Wortschatz, also die aktive Sprache, wie wir sprechen, wie wir miteinander verbal kommunizieren und passiven Wortschatz. Weil ihr könnt garantiert in euren Fachgebieten, in euren Spezialinteressen, könntet ihr Vorträge halten. Wenn ich euch aber frage, okay, was hat denn genau in dem letzten Artikel gestanden, den du zu dem Thema gelesen hast? Dann würdet ihr da stehen und erst über, Das Beispiel habe ich einmal gebracht mit, es kann mir niemand von euch sagen, was der erste Satz vom, oder die erste Seite vom Harry Potter Buch ist. Und dann kamen die Menschen mit Mr. und Mrs. Dursley. Ne? Da kannten sie den auf einmal auswendig. Aber da merken wir wieder, okay, vielleicht möchte die Person hier in der Antwort, um auf die Person nochmal zurückzukommen, die eben auch die Labels hat, autistisch und neurodivergent, da Dinge ausdrücken, die im passiven Wortschatz auf jeden Fall empfunden werden. Da ist eine ganz große Liebe, da ist eine ganz große Dankbarkeit, da ist eine ganz große Zugehörigkeit und so weiter. Und da gibt es dann einfach, wie du gesagt hast, kein Skript, aber auch gar keine richtigen Ausdrücke, um das in Worte zu fassen. Und das ist was, wo gerade Menschen auf dem neurodivergenten Spektrum ganz, ganz häufig drüber stolpern und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das aber mitunter dadurch noch erschwert wird, dass das einfach gesellschaftlich noch nicht so drin ist. Ne? Also da bin ich auch wieder ganz bei dir.
Ja, und dann vielleicht noch, also um das noch zu ergänzen, was du gerade erzählt hast, dann sind die Worte nicht da. Und wenn man dann irgendwie Worte verwendet, die vielleicht auch nicht ganz ideal sind, Also zum Beispiel würde ich eigentlich von mir aus jetzt nicht von Liebe sprechen, aber es ist ein Wort, das Leute verstehen.
Ja.
Dann ist das ja wieder mit gesellschaftlichen Konnotationen verknüpft und das macht es ja wieder kompliziert. Also meine Güte, ich meine, mir ist gerade eingefallen, ich glaube, ich würde einer Person schon sehr, sehr lange gerne mal zum Beispiel sagen, dass sie dass sie mich durch etwas, was sie gesagt hat, zu etwas gepromptet hat, was für mich echt wichtig war, also zu einer Realisation und zu verschiedenen Sachen, aber ich wüsste nicht wie. Und ich finde das total schwierig und es gibt Zero Script, sage ich mal. So wirklich, how? Und ich wüsste auch nicht, wie das in der Beziehung, es existiert einfach nicht.
Wollt ihr da einen Input zu unentspannen?
Immer doch.
Das finde ich so spannend, denn mir ist es auch häufig so gegangen. Ich habe dann irgendwann gelernt und gemerkt, okay, so diesen Wunsch, den du hast in dem Fall, das ist ein Impuls.
Ja.
Ja? Dein Impuls sagt dir, Mensch, ich empfinde da gerade ganz, ganz große Sachen. Ich habe da auch irgendwie einen Wortschatz für, der vielleicht nur semi passt, aber ich komme gar nicht hin, das zusammenzubringen. Und dann gehen wir mal einen Step zurück. Anstatt in den Impuls reinzugehen und dann irgendwie in so einerseits eine Schockstarre oder andererseits, so wie beim Pinball-Spielen, ist dann auf einmal Tilt und Freeze und es geht gar nichts mehr, wir kommen nicht voran, auch gedanklich nicht. Ja? Also einmal durchatmen und einen Schritt zurückgehen. Und zwar hinter den Impuls. Und euch selbst erklären, und da schiele ich mal ein bisschen rüber zu Chris, ich komme jetzt nämlich mit Rubber Duck Debugging. dass du dir oder dass die Person sich dann wirklich selbst erstmal erklärt, Mensch, was empfinde ich eigentlich gerade für die Person? Ich empfinde Dankbarkeit, ich empfinde Zuneigung, ich empfinde was. Ah, das würden jetzt andere vielleicht schnell als Liebe bezeichnen, aber das trifft es nicht ganz, weil es ist nicht romantisch. Oh, es ist Geborgenheit. Ja? Und dann erstmal selbst in die Kommunikation, mit sich selbst gehen, was man empfindet. Und im nächsten Schritt dann zu überlegen, okay, was ist es mir wichtig? Was ist mir wichtig, dieser Person zu vermitteln? Möchte ich, dass die Person versteht, wie es mir geht? Oder möchte ich, dass die Person meine Dankbarkeit spürt und dann eben auch ein schönes Gefühl hat und das uns auf einer emotionalen Ebene weiterbringt? Und wenn wir da, natürlich kann man das vertiefen, aber das muss nicht sein, ja. Und wenn man da aber einfach schaut, okay, was ist denn eigentlich meine Intention? Dann nimmt man dem Impuls so ein bisschen die Zügel aus der Hand und sagt mal langsam, du willst in eine Richtung, die super ist, aber ich habe kein Skript für. Also lass erst mal gucken, was ich mir für ein Skript zusammenbasteln kann und dann den Impuls umlenken. Und dann kann man irgendwie sagen, so Mensch, liebe Person, du weißt, wie schwierig es mir fällt, irgendwie Zuneigung zu zeigen, aber ich bin dir gerade echt dankbar. Lass mich dich doch mal zum Essen einladen, als Beispiel. Ja, da ist es dann wieder gesellschaftlich konnotiert und dann hat man sich irgendwie einen Weg gesucht, der vielleicht für sich selbst nicht der optimale Weg ist, aber eben der Mittelweg, der aus der Situation entstehen kann.
Oder man findet dann doch seine eigene Sprache, oder?
Genau, ganz genau.
Also ich hatte das zumindest in der Vergangenheit schon mal, dass ich wem actually einen Prosa-Text geschrieben habe, zum Beispiel, der auch relativ, also das kam dann auch an, also es hat funktioniert, es hat offensichtlich vermittelt, was ich sagen wollte in dem Moment, aber es wäre jetzt auch nicht das gewesen, worauf ich, also im ersten Moment so gekommen wäre so.
Ich habe das auch schon mal so eine ähnliche Situation gemacht und ich habe dann 3 Songs rausgesucht, die für mich das ausgedrückt haben, am ehesten, und habe der Person geschickt und dann hatten wir eine Grundlage, über die wir sprechen konnten, wie ich das verstanden habe. Und für mich und für die Person ist das Besondere, wir hören nicht nur den Text, sondern uns gibt auch die Melodie immer ein bestimmtes Gefühl und wir liegen da oft sehr ähnlich und darüber hat das sehr gut funktioniert.
Voll schön.
Sehr cool.
Ich glaube, ich muss über meine jetzige Sache noch ein bisschen nachdenken, weil... Jo. Who knows?
Dann musst du dir eine Gummiente schnappen und damit mal debuggen.
Wir müssen das am Ende noch aufklären.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung.
Ich habe leider keine Gummiente, will ich sagen.
Soll ich das mal erklären?
Mach mal.
Also, okay, also Rubber Duck Debugging ist effektiv die Idee, dass wenn du gerade als Softwareentwickler ein Code-Problem hast und den Code, Alina zeigt dir gerade eine niedliche kleine Mini-Ente auf ihre Fingerspitze. Boah, ist das niedlich.
Sie ist...
Ja, das ist eine winzige Ente, die habe ich mal in einem Club geschenkt bekommen von einer ganz lustigen Gäste, die sagte, ich habe Mini-Entchen dabei. Ich glaube, du bist nett. Du kriegst auch ein Mini-Entchen. Und seitdem habe ich ein Mini-Entchen. Ich habe die Dame nie wieder gesehen, aber ich habe hier ein Mini-Entchen. Das war wichtig. Entschuldige, Chris.
Du hast ein Mini-Entchen. Kann ich auch dieses Ding debuggen?
Ja, das würde auch funktionieren.
Als Ersatz für eine Ente? Katze.
Genau, man kann auch eine menschliche Person hernehmen. Die Idee ist, dass man quasi diese Gummiente oder einer menschlichen Person, einen Kollegen, den man sich dazu holt, quasi das Problem schildert, das man gerade hat und quasi den Code zeigt, der einem vor einem ist. Und im Normalfall, allein dadurch, dass man das einfach mal ausspricht und erklärt, wie das da funktioniert und wie da irgendwie der Kram läuft, kommt man meistens selber schon zu der Erkenntnis, wie man dann das Problem beheben kann.
Ich tatsächlich auch. Also da geht es auch um einfache Sachen wie, okay, ich bin total überfordert, ich muss einen Haushalt machen, Haushalt überfordert mich eh immer total, das ist echt so mein Neurodivergenz-Ding. Und dann stehe ich manchmal echt da und atme durch, sage, okay, ich habe jetzt 3,5 Stunden Zeit. Ich muss in 3,5 Stunden los. Das heißt, ich habe nur noch 2,5 Stunden Zeit, um mich um die wichtigsten Dinge zu kümmern. Denn die letzte Stunde brauche ich, um mich fertig zu machen. Okay, am wichtigsten ist jetzt erstmal die Spülmaschine und die Waschmaschine, weil die können von alleine laufen und dann kümmere ich mich weiter. Und ich erkläre, ich bin jetzt schon in der Lösungsfindung gewesen, aber ich erkläre quasi mir selbst nochmal, was genau das Problem ist und was die Rahmenbedingungen sind und komme dadurch selbst auf die Lösung.
Das kenne ich tatsächlich auch so zum Tasks planen, dass ich einfach laut vor mir hin sage mit, ich muss jetzt noch das und das und das machen. Das heißt, ich mache jetzt zuerst das, dann, keine Ahnung, sprich oder die Dusche und danach tue ich noch die Wäsche in die Maschine oder sowas. Und dann ist das irgendwie so besser, um sich zu vergegenwärtigen, wie man was und in welcher Reihenfolge jetzt angeht.
Kenne ich, mache ich auch, weil sonst komme ich von zunächst ins Tausendste.
Ja.
Mir hilft Aufschreiben.
Apropos vom Hundertsten ins Tausendste, um wieder zurück zum Thema zu kommen.
Wir können vieles außer uns kurz fassen hier.
Ja, richtig.
Ja.
Mir fällt in dem Zusammenhang auch noch Pebbling ein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir das schon erklärt hatten, aber
ich glaube nicht.
Pebbling ist so ein, wahrscheinlich kann das Alina besser erklären, aber ich erkläre es mal mit meinem Verständnis. Ich kenne das jetzt vor allem im Zusammenhang mit Neurodivergenz, vor allem ADHS-Leute machen das wohl gerne. Wenn sie Zuneigung zu einer Person verspüren, dann versorgen die einen immer mit kleinen Dingen. Wie so ein Pinguin, der immer seinem Partner einen Stein mitbringt, ein Pebble. Das ist dann bei ADHD entweder ein, hey, keine Ahnung, ich bring dir mal einen Müsli-Riegel mit und so, und oder ein, was ich vor allem in der digitalen Welt irgendwie kenne, mit, hey, ich schick dir einfach die ganze Zeit Memes oder YouTube-Videos.
Genau. Ja. Das ist auch mein Beispiel gewesen. Also es ist nicht ganz ein, ich will es gerade studiert nennen, aber das ist der falsche Begriff. Es ist kein erforschtes Ding. Außer eben bei Tieren, also man weiß, dass vor allem auch Pinguine das machen, sich gegenseitig Kieselsteine schenken, die sie dann für immer behalten. Aber man, ja, findet das vor allem in der neurodivergenten Szene wohl häufig wieder. Aber eben auch da sind wir wieder eigentlich bei der vorletzten Antwort, die wir bekommen haben, bei der letzten Antwort, die wir bekommen haben von unserer neurodivergenten Person, die sagt, ich würde gerne anderen Menschen öfter sagen können, wie wichtig sie mir sind. Pebbling. Du musst ja, es nicht genau. Nur verbal ausdrücken.
Ja, aber auch das, ja, eben, dass die Person auch sagt, sprechen ist nicht mein bevorzugter Kommunikationsstil und oder Weg. Und das wäre, würde sich wünschen, und die Person würde sich halt wünschen, dass andere das mehr, also dass sie offener damit umgehen könnte. Also wahrscheinlich, dass andere das auch mehr verstehen oder oder zumindest akzeptieren, so, oder sehen vielleicht auch einfach.
Ja, ich kenne das auch von mir aus der Ecke mit als Tech-Nerd. Liegt mir irgendwie immer daran, dass Menschen um mich herum, die mir wichtig sind, irgendwie gescheite technische Ausrüstung haben. Ich dann irgendwie mitkriege mit, wie, du hast überhaupt keinen WLAN-Router daheim, das geht ja gar nicht, komm, ich such dir irgendwie einen raus. Oder wie, du brauchst einen neuen Laptop, oder dann lass mich doch mal mitrecherchieren, weil mein Gamer-Herz blutet, wenn du jetzt irgendwie die erstbeste 300-Euro Laptop-Dings irgendwie nimmst, was keine Grafikkarte verbaut hat oder sowas. Da liegt mir dann irgendwie im Herzen, dass die Leute da irgendwie in meinen Augen gescheite Technik irgendwie haben.
Kann ja sehr vieles sein, auch je nach Person und eigenen Interessen und eben der Kommunikationsart.
Genau.
Lustig ist, dass bei meiner Partnerperson und mir, wir sind beide neurodivergent und bei uns ist es tatsächlich Peppling. Also wir sitzen im Sommer gern am See, aber wir schwimmen nicht, sondern wir sitzen so halb im Wasser und suchen nach Stein. Und dann schenken wir uns Stein.
Oh.
Das ist sehr schön.
Also ich schwimme im Sommer auch sehr gerne, aber Steine sammeln, Muscheln sammeln, das kann ich auch schwimmen lang und den Leuten zeigen und schenken und ja.
Ja, die liegen bei uns auch auf dem Balkon und so in den Blumenkästen mit drin oder sind dann teilweise irgendwie Drainageschicht, weil es waren dann irgendwann schon echt viele Steine.
Wollen wir doch die letzte Antwort vorlesen, die so ein bisschen einen Rundumschlag macht zur ersten, die wir auf die Frage hatten?
Ja.
Die Person hat nämlich noch geschrieben, ich wünsche mir eher, dass andere meines Umfeldes Nähe nicht mit Sexkram verknüpfen müssten.
Und jetzt applaudieren wir einmal alle, weil genau das ist es. Yes. Und dafür muss man nicht mal auf dem Aro-Ace-Spektrum sein. Ich glaube, jede weiblich gelesene Person kann schon allein dem zustimmen. Ja, bitte, lass uns nicht alles sexualisieren.
Ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er drüber nachdenkt, oder sehr viele Menschen, vielleicht nicht ganz jeder, dem im Grunde ein Stück weit auch dann zustimmen müsste, weil das ja schon ein sehr großes Thema ist. Glaub aber vielleicht wäre es auch, oder für mich wäre vielleicht auch die Formulierung näher, dass es nicht automatisch mit Sexualität verknüpft werden müsste, weil Sexualität ja durchaus auch ein valider Ausdruck von Nähe sein kann und ist.
Ja, aber so habe ich das jetzt auch nicht gelesen, die Antwort.
Natürlich nicht, aber
ich glaub, da
es wäre vielleicht dann noch eine genauere Formulierung.
Da geht sehr, sehr viel darum, einfach, dass das gesamtgesellschaftlich einfach eine ultra krasse Sexualisierung stattfindet. Also das fängt schon im Kindheitsalter an, das schlage ich mir echt häufig die Hände über dem Kopf zusammen, wenn man da wieder so Grundlagendiskussionen führen muss, als dass Farben kein Geschlecht haben.
Ja.
Und dass, wenn eine männliche Lehrkraft die Röcke seiner minderjährigen Schülerin zu kurz findet, das Problem die Lehrkraft ist und nicht die Schülerinnen. Und also, ja, lasst uns die Welt bitte ein bisschen entromantisieren und auch entsexualisieren und dann hat auch eben Nähe eine viel breitere Definitionsreichweite. Und dann darf, wie du sagst, dann darf das auch mit Sexkram verbunden sein, aber eben nicht automatisch und nicht selbstverständlich.
Ja, und ich glaube auch, weil du vorher Geschlecht auch erwähnt hast in dem Zusammenhang, auch wenn wir auf Männlichkeitsbilder blicken, wo Nähe unter Männern ja doch auch sehr schnell sehr sexualisiert wird und schnell an dem Punkt ist zu sagen, ja, das ist jetzt schwul oder gay oder whatever.
Ja, und es wird damit ja auch enthumanisiert, weil die Begriffe als negativ konnotiert benutzt werden, obwohl die es ja gar nicht sind.
Ja, das außerdem.
Ja, also da werden ja ganz, ganz schnell Schwächen und Mangel zugeschrieben. Das geht ruckzuck, also da darf ich mich jetzt nicht reinsteigen, da habe ich diese Woche schon Klient-Menschies gehabt, die mir Storys erzählt haben. Ja, genau das.
Ja. Ja. Bruder, komm mal her, lass dich mal drücken, aber no homo, bro.
Genau. Und vor allem, wenn wir dann in andere Länder gucken, die nicht europäisch oder westlich geprägt sind, ja, wenn wir in südländischere Länder gehen oder auch in den arabischen Bereich, da ist zum Beispiel Nähe unter Männern viel selbstverständlicher als hierzulande. Also da wird auch Hand in Hand gelaufen, da wird links und rechts Küsschen gegeben, da wird sich auch mal unter Cousins einfach zur Begrüßung oder zur Verabschiedung auf den Mund geküsst und das ist da völlig normal. Ja? Und da wirst du eigentlich eher hier in der westlich aufgeklärten, toleranten Welt einmal voll durch den Kakao gezogen. richtig spannend. Mhm,
das stimmt, wenn man auf Wikipedia bald den Artikel aufmacht zu Küssen, da gibt es auch irgendwo die Sektion Bruderkuss. Also ich habe mich da durchgelesen und gedacht, wow, holy shit, ich bin ganz schön prüde, in Anführungszeichen. Ja, das Wort ist nicht richtig, aber...
Du würdest prüde sozialisiert.
Ja, genau, wurde ich sozialisiert. Auf echt viel Abstand und möglichst wenig Berührung. Und da sind andere Kulturen wesentlich entspannter drauf.
Andererseits muss man in dem Zusammenhang sagen, dass das in meinem Beispiel auch mitunter daran hängt, dass die Frauen eben komplett vermummt und zu Hause sind und eben keine Körperlichkeiten zeigen dürfen. Ja, also das ist nicht, dass das eine das andere jetzt ausgleicht und dass die jetzt vielleicht offener sind als wir, sondern da ist deren Verständnis einfach ein anderes als das unsere, aber immer noch irgendwo ein bisschen fragwürdig. Ja, nur was aus solchen Situationen und aus solchen auch religiös geprägten Entscheidungen dann entsteht, ne, ist einmal so, wie wir es ja bei uns kennen, so Bikini ist okay, aber nur wenn du Size Zero bist. Und Männer dürfen aber keine Händchen halten, weil das ist schwul und schlecht.
Ja.
Oder auch bevor wir bei der Bewertung als schlecht sind, das hat ja auch einen Einfluss auf die Freundschaften unter Männern, auf Beziehungen unter Männern, auf das Nähebedürfnis oder wie Nähebedürfnis erfüllt werden muss dann, nämlich hauptsächlich eben in romantisch-sexuellen Beziehungen und auch viel mit Sexualität. Weil dort Männer dann in diesem Kontext Nähe erleben, zulassen, geben können und in anderen Kontexten eben nicht. Das beeinflusst ja Beziehungen, nämlich sowohl die geführten romantischen Beziehungen oder sexuellen Beziehungen, als auch die geführten nicht sexuellen oder nicht romantischen Beziehungen, also die geführten Freundschaften etc. Und wahrscheinlich auch alle anderen Beziehungen, wenn sie geführt werden.
Ja, auch Eltern zu ihren Kindern, erwachsene Männer zu ihren Verwandten, weiblichen und auch männlichen Nachkommen.
Das sind wir wieder beim Thema toxische Maskulinität. Da haben wir auch eine Folge dazu gemacht. In die könnt ihr reinhören.
Wir haben mehr als eine Folge dazu gemacht. Die verlinken wir in den Shownotes.
Mehr als ein, oh ja, sehr ausführlich.
Was mich jetzt tatsächlich dann noch interessieren würde, da komme ich jetzt wieder ein bisschen aus meiner Beraterinnen-Ecke, das frage ich nämlich auch meine Menschies sehr gerne. Wie habt ihr denn in der letzten Woche, im letzten Monat Nähe empfunden und die vielleicht sogar ausgedrückt? Habt ihr da Beispiele?
Mir fällt da gerade spontan ein. Ich habe am Dienstag mit einem Menschen, also von meinen Lieblingskumpels, ich erzähle ja manchmal aber davon, dass ich zwei beste Kumpels habe. Und mit einem von dem habe ich telefoniert und das habe ich sehr lange getan. Und ich habe in dem Gespräch mal wieder gemerkt, wie nah wir uns eigentlich sind und über die Themen, die wir uns unterhalten haben und was er mir anvertraut hat und dass er das nicht bei jedem machen würde und umgekehrt. Und dass das ein Mensch ist, wo es mir eigentlich recht leicht fällt, Worte zu finden. Und ja, also obwohl wir mehrere Kilometer voneinander entfernt sitzen, habe ich mich doch sehr nah gefühlt.
Ja, voll schön. Und ihr habt auch lange telefoniert, hast du gesagt, ne?
Ja.
Auch nochmal so ein Ding, wenn du lange Gespräche nicht aushältst, sondern die Gespräche eigentlich von selbst laufen, man die Zeit dabei vergisst. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Indiz für Nähe.
Ja.
Ich habe bei mir, nach längerer Zeit wieder Kontakt zu einer guten Freundin und haben uns mal zusammengeschrieben, haben uns so ein Lebensupdate gegeben und dann hat sich herausgestellt, dass wir beide momentan massiv touch-starved sind und es hat sich weiterhin ergeben, dass sie beruflich hier einmal im Monat in die Gegend kommt, weil sie irgendwie zur Firmenzentrale kommt und da irgendwelche Meetings hat. Und normalerweise hat sie da dann immer irgendwie ein Hotel, aber dann haben wir ausgemacht, dass wir uns einfach mal bei mir treffen und sie dann auch hier übernachten kann. Und dann haben wir zum einen einfach ewig Deep Talks geführt bis spät in die Nacht, bis wir gesagt haben, oh, jetzt wird es langsam mal spät, wir sollten langsam mal in die Haie. Und haben effektiv extrem intensiv rumgekuschelt. Das hat so unglaublich gut getan. Da haben sich bei mir Sachen entspannt, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass sie sich entspannen können.
Oxytocin. Das ist ein wundervolles Hormon.
Richtig, der Hammer. Und wir haben beschlossen, dass wir das in Zukunft auch weiterhin so fortführen wollen.
Voll schön.
Ja, also ich hatte bei der Frage so erst den... Ich habe mir erst ein bisschen schwer getan so, weil ich das Gefühl habe, ich hatte eigentlich nicht wirklich ein Bedürfnis nach Nähe in der letzten Woche, sage ich mal. Und noch weniger irgendwie nach körperlicher Nähe. Also es war jetzt nie so, dass die Situation da, wo ich das Gefühl hatte, da war ein Bedarf und der wurde jetzt gedeckt oder so. Aber wenn ich so nachdenke, ich habe so, glaube ich, also einmal letzten Freitag und einmal am Montag Gespräche mit Freundinnen geführt, die sehr gut waren, wo mir in einem auch eine recht persönliche Frage gestellt wurde, würde ich sagen. Und einmal, ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich habe das Gefühl, ich hatte einmal so Nähe durch Abstand dann, I guess. Also, weil mich tatsächlich dann eine Person, also wir hatten ein Gespräch geführt und also es war tatsächlich auf der Arbeit mit einer Person, mit der ich auch öfters rede oder auch persönliche rede ein bisschen und persönliche mit mir redet, die mich dann gefragt hat, basically, ob es okay ist, wenn sie jetzt in ihrer Pause, wenn ich sie jetzt erstmal alleine da lasse, wo sie sitzen wollte. Und dann war ich so, ja, voll. Und bin erstmal eine Runde um den, ich weiß nicht, durch den Park gelaufen. Die Hälfte meiner Pause lang, bevor wir uns wieder unterhalten haben. Also das war irgendwie auch, ich weiß nicht. Also es klingt so irgendwie kontraintuitiv. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch irgendwie näher ist, so
ja, klar,
sich Bedürfnisse zu zeigen und darauf einzugehen. Auch wenn es heißt, ich gehe jetzt mal weg.
Absolut. Ja.
Ja, und das letzte war irgendwie heute. Ich habe mit einem Kollegen so ein bisschen Insider, wo wir uns gegenseitig anrufen oder auf eine bestimmte Art und Weise. Und das, ich weiß nicht, und das dann gemeinsam drüber lachen ist irgendwie auch, ist eine Art von Nähe.
Ja, Insider ganz arg. Insider ganz arg.
Also Insider komplett. Also so, wo ich auch das Gefühl habe, hey, das ist voll cool. aber wo ich auch nicht rangegangen bin, so mit dem Bedürfnis, hey, ich will da jetzt irgendwie Nähe haben oder Nähe aufbauen, aber es hat sich halt so ergeben irgendwie und wir machen das halt so und es ist halt lustig und lachen wir gemeinsam so.
Tatsächlich gibt es da einen Begriff dafür, das nennt sich Familect. Ja, also eine Mischung aus Family und Dialect, Familect, der eben nicht nur in Familien passiert, sondern der auch im Job passiert, der einfach auf zwischenmenschlicher Basis auch eine Art und Weise ist, um Nähe zu zeigen. Also ist völlig valide, dein Beispiel da. Und das muss auch da wieder nicht körperliche Nähe sein.
Also ich habe ganz viel, also mir sind jetzt dort dann doch mehrere Beispiele eingefallen, sehr verschiedene.
Ja, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne?
Ja, voll, so auf eine Art, wo ich eben, wie gesagt, nicht das Gefühl habe, ich habe es gesucht, aber ich habe es und es scheinbar deckt es, das Bedürfnis, weil, ja keine Ahnung.
Es gibt ja auch ein Gefühl von verstanden werden, gesehen werden, Validierung, ja. Und auch das ist Form von Nähe. Und das hat eine absolute Daseinsberechtigung.
Voll.
Bei mir war es die Tage ein bisschen, ja, bei mir war es ein bisschen anders.
Bei dir?
Ich habe ein Nähe-Distanz-Verhältnis zu meiner Nähe. Sagen wir es mal so. Also ich habe eigentlich immer einen sehr großen sozialen Hunger und sehr großen auch Körperhunger im Sinne von körperlicher Nähe, mit der ich eben auch nicht die sexuelle Nähe meine. Und durch Verlusttrauma hat sich da meine Psyche irgendwann gesagt, lass mal, machen wir nicht. Leute ranlassen ist gefährlich. Ne? Und da arbeite ich schon ganz, ganz lange traumatherapeutisch, traumasensibel mit dieser Thematik. Und nun war es der Fall, dass diese Woche eine liebe Freundin von mir ins Krankenhaus kam. Der geht's gut, die ist am nächsten Tag wieder rausgekommen, wurde auch als völlig gesund entlassen, nur hat das bei mir halt voll mein Trauma getriggert. Ich so, oh shit, ne? Direkt meine körperliche Reaktionen waren da, ich habe angefangen zu dissoziieren. Ich sehe das ja alles, super, ich sehe es dann und wie mir die Kontrolle entgleist, ne? Ich winke ihr zu. Und habe da dann aber direkt gemerkt, so hey, ich habe Ressourcen. Ich habe Ressourcen, mit denen ich mich wieder beruhigen und sensibilisieren kann. Und habe dann tatsächlich angefangen, mich mehr mit meinen Katzen wieder zu beschäftigen. Und dann habe ich da körperliche Nähe aufgebaut und konnte das. Und Zuneigung. Und die Kerze liegt bei mir auf dem Bauch und die andere kommt nachts zu uns ins Bett und unter die Decke. Die muss unter der Decke liegen, bis wir kurz vorm Einschlafen sind. Dann steht sie auf. Und so habe ich mich quasi nach und nach wieder aus meinem getriggerten Zustand rausgefischt, aber auch ganz sanft. So nicht dieses, boah, Rückhand und ich muss es wieder funktionieren, sondern okay, dann kuschle ich jetzt erstmal nur mit den Katzen. Ja? Und auch das ist eine Form von Nähe und auch das ist eine Form von Sensibilität. Und da darf einfach jeder Mensch ganz, ganz individuell gucken, in welchen Momenten da welche Bedürfnisse aufkommen und mit welchen Ressourcen da gearbeitet werden kann.
Voll gut. Für die Lexikon-Ecke haben wir euch diesmal den Begriff des Personal Space mitgebracht. Das wird auf Deutsch wohl auch Distanzzone genannt. Und dabei handelt es sich um einen physikalischen Bereich, um eine Person, innerhalb dieser sich der Mensch sicher und entspannt während einer sozialen Interaktion fühlt. Im Normalfall ist es Bestandteil einer nonverbalen Kommunikation und kann sich je nach Kultur oder Beziehung zur anderen Person oder dem Kontext der Unterhaltung unterscheiden. Ein Eindringen einer anderen Person in diesen Personal Space kann zu Unwohlsein, Angst oder gar Wut führen. Es gibt auch noch eine zweite Definition, die effektiv darauf abzielt, dass das der Bereich ist, in dem eine Person ihre privaten Gegenstände liegen hat. Dementsprechend lässt sich das da natürlich dann auch anwenden, wenn eine fremde Person dann Zugriff auf diese Gegenstände nimmt, dass das dann zu Abwehrreaktionen führen kann und dementsprechend ein Unwohlsein. Genau, diese Definition, die werdet ihr dann auch bei uns auf der Seite im Lexikon finden und dann machen wir hier mal weiter.
Ich habe euch heute die Kulturecke mitgebracht. Und zwar möchte ich euch gern das Buch Grau von René M. Chaplin vorstellen. René ist asexuell oder grausexuell, aromantisch, irgendwas in der Art auf jeden Fall. Die Erkenntnis schockiert ihn zunächst. Was bedeutet das jetzt für ihn? Was bedeutet das für seine Partnerin? Und was zur Hölle bedeutet das überhaupt? So steht's hinten auf dem Klappentext. Und ja, René begibt sich auf eine Reise zu sich selbst und stellt fest, wie schwer es ist, sich selbst zu finden und mit sich selbst und anderen ehrlich zu sein, wenn dir bisher niemand sagen konnte, wo du hingehörst. Und genau das ist eben das Thema von Renés Buch. Es ist ein kleines, aber feines Buch. Erschien im Story.one, Life is a Story Verlag. Und wer möchte, kann sich dieses Buch holen und René mal auf seiner kleinen Reise begleiten. Ich kann es nur empfehlen. Es war sehr schön zu lesen.
Dann würde ich euch jetzt noch fragen zu Ende, was nehmt ihr euch aus der Folge mit? Alina, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Ich nehme ganz, ganz viel mit. Ich möchte mich überhaupt erstmal bedanken, dass ich hier bei eurer Folge dabei sein durfte und auch die Umfrage, die ihr da gemacht habt, mir die angucken durfte. Und das ist das, was ich tatsächlich mitnehme. Einmal eure eigenen Einsichten und Eindrücke, die wir auch eben in unserem Diskurs erarbeitet haben, aber auch die Wahrnehmung von Sensualität, Sexualität, von Nähe, von Zuneigung, von einem Nähe-Distanz-Verhältnis. Da kannst du in Fachbüchern natürlich ganz, ganz viel darüber reden, aber am besten ist es, mit den Menschen selbst zu reden. Und ich glaube, da durfte ich in den Aufnahmesessions, die wir hatten, ganz, ganz viel mitnehmen und fand es auch richtig spannend, einfach mal einen tieferen Einblick in die Welt der Aroace-Menschen zu haben, weil ich wusste ganz, ganz viel über euch, in Anführungszeichen, ja, aber einfach mit euch zu reden, gibt nochmal ein anderes Level, gerade weil auch in der psychologischen Forschung nach wie vor, wenn es Sexual Diversity Forschung gibt, ist die immer noch auf lesbisch, schwul und vielleicht ein bisschen trans bezogen. Ab und zu kommt auch mal noch bi mit rein, aber das ist einfach gerade unter dem queeren Sonnenschirm noch ganz, ganz viel mehr Diversität gibt, die eben auch eine Berechtigung hat, angeschaut zu werden. Das nehme ich mit und dafür möchte ich mich bedanken. Das hat mich in meiner eigenen Erfahrung auf jeden Fall bereichert. Und bei dir, Chris?
Ja, ich nehme mit, dass es, wie wir öfters erwähnt haben, dass es Zuneigung auf mehreren Ebenen gibt, dass es nicht nur das Körperliche ist, sondern dass es auch diverse andere Ecken gibt, in denen man das zeigen kann, unter anderem durch Peppling oder durch random kleine Aktionen, wie indem man durch einen Club läuft und Leuten Mini-Enten schenkt, indem man die irgendwie sympathisch findet. Das finde ich eine hervorragende Idee. Vielleicht sollte ich mir da mal was abgucken. ja, Finn, wie schaut es denn bei dir da aus?
Ja, also ich glaube, ich könnte mir auch super viel mitnehmen, aber ich glaube, jetzt zuletzt aus Alinas letzter Frage nehme ich mir irgendwie mit, dass es einfach schon sehr spannend ist, so einfach nur die letzte Woche zu betrachten, vielleicht sollte ich das auch öfters machen oder auch wie viel ich dann doch oder mir dann doch einfällt, auch ohne irgendwo ein konkretes Bedürfnis nach Nähe gespürt zu haben oder so. Und ich glaube, mir ist gerade auch noch aufgefallen vorher beim als wir geredet haben, dass sich meine eigene Perspektive gerade so ein bisschen verändert auf das Thema. Also ich kann das jetzt noch nicht. Also ich glaube, wenn ich da jetzt anfangen würde, das auszuführen, dann würde das erstens mal diese Frage hier sprengen und zweitens wüsste ich nicht, ob ich das dann oder wie gut oder klar ich das formulieren kann gerade. Aber das fällt mir auch gerade auf, das nehme ich mir auf jeden Fall mit, auch zum Beobachten. Und halt sonst vielleicht stelle ich mir öfters die Frage, wie habe ich in der letzten Woche Nähe empfunden, I guess, oder erlebt oder wo. So, schon spannend. Noah, möchtest du auch noch was teilen?
Ja, also ich glaube, ich nehme ja auch mit, wie vielfältig und vielschichtig Nähe eigentlich sein kann. Weil ich sag mal, ich bin damit reingegangen, Nähe ist Sex oder Nähe ist irgendwie Kuscheln und beides mag ich nicht so. Ich wusste auch, dass Gespräche sehr viel Nähe zeigen können. Aber wie vielfältig das ist und auf wie viele Weisen ich das auch selber mache, ist mir jetzt erst klar geworden. Und ja, das finde ich wunderschön. Und allgemein hat das einfach mit euch Spaß gemacht. Also ich fand, das war eine super Kombi. Das war echt toll funktioniert.
Ja, schöne Podcast-Runde auf jeden Fall.
Gerne mal wieder.
Damit wären wir dann auch schon am Ende der Folge angelangt und mir bleibt noch mich zu bedanken. Erst einmal bei allen Leuten, die wieder mal unsere diesmal gar nicht so kurze Umfrage ausgefüllt haben und ihre Erfahrungen und Gedanken mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Das zu lesen war wie immer sehr bereichernd und wir freuen uns, wenn ihr wieder bei einer Umfrage mitmacht und eure Gedanken mit uns teilt. Danke euch. Ja, die Redaktionsleitung der Folge habe ich übernommen, also Finn. Im Vorbereitungsteam waren außerdem noch Alina, Chris, Noah und eine Person mit dabei, die gerne anonym bleiben möchte. Genau. Danke dir, Alina, dass du als Gastperson dabei warst, sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Aufnahme von allen drei Teilen dieser Folge. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass auch deine Gedanken und dein Input sehr bereichernd waren und von mir auch nochmal danke für die letzte Frage. Ja, wenn jetzt Leute so ein bisschen schauen wollen, was du so machst, was du mit den oder was von dir lesen, hören, sehen wollen, wo kann man dich finden, wo kann man dir folgen? Möchtest du irgendeinen Kanal pluggen oder irgendwas, was du tust, wo du dran bist?
Ja, vielen lieben Dank. Also erstmal möchte ich mich auch bedanken, hier dabei gewesen sein zu dürfen. Ich fand das super spannend. Es war tatsächlich mein erster Podcast und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, denn auch für mich war das super, super bereichernd. Mich findet man ganz unspektakulär auf Instagram unter psychoberatung_ka. Das KA steht für Karlsruhe und nicht für keine Ahnung. Das möchte ich an dieser Stelle betonen. Oder eben auf meiner Website unter www.psychoberatung-ka.de, wobei ich meine Instagram-Seite eher füttere. Und da kann man mir auch gerne jederzeit einfach eine Nachricht schreiben.
Passt. Und das verlinken wir selbstverständlich auch in den Shownotes. Also falls euch Alina weiter interessiert, es euch interessiert zu sehen, was Alina so tut und so weiter, dann springt jetzt gleich in die Shownotes, wenn ihr fertig seid mit der Folge und klickt da drauf.
Folgt mir auf Instagram.
Das ist alles verlinkt. Yes, folgt Alina auf Instagram und uns auch, aber vor allem Alina. Okay. Dann muss ich mich aber jetzt immer noch bei einer Person bedanken und zwar bei Caro, die diese Folge schneiden wird. Vielen Dank, Caro. Wir wissen, der Schnitt ist jede Menge Arbeit. Und wir danken allen, die sich die Mühe machen und uns da unterstützen. Ja, und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr noch Gedanken habt zu dem, was wir gesagt haben, Feedback, Fragen, Anregungen oder ihr Folgenideen habt oder sonst etwas, was ihr mit uns teilen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind inzwischen auch ein gemeinnütziger Verein in Spektren e.V. und wenn ihr dort beitreten wollt, dann findet ihr ein Mitgliedsformular und die Satzung und weitere Informationen auf unserer Homepage im Vereinsbereich. Dort könnt ihr uns auch spenden, wenn ihr möchtet, findet ihr dann ebenfalls auf der Homepage im Vereinsbereich. Genau, aber um uns zu helfen und zu unterstützen, braucht ihr weder spenden noch ein Mitglied im Verein werden. Ihr könnt auch das auch einfach so tun, indem ihr euch meldet, zum Beispiel für den Schnitt, für Social Media, für andere Sachen. Wenn ihr Interesse habt, in Spektren da zu helfen, Teil des Teams zu werden, dann meldet euch gerne bei uns. Genau, ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren_podcast. Wir haben Facebook, Twitter, Mastodon, einen YouTube-Kanal und einen Twitch-Kanal, aber das findet ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an info@inspektren.eu oder ihr findet uns auf dem Aspect German Discord-Server. Dort haben wir einen Kanal, in dem ihr uns schreiben könnt. Oder ihr findet uns auch ab und zu mal im Voice-Chat. Dann können wir uns quatschen und uns eure Gedanken einfach so erzählen. Und das war's dann eigentlich schon. Und damit sage ich tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.